durch die Offenbarung Jesus Christus leuchtet in der Kirche zum Trost der Seele ein Licht. Und das sind die Schwestern vom barmherzigen Jesus. Das war die Antwort auf die Offenbarung Jesus Christus von der heiligen Schwester Faustina Kowalska, nämlich eine neue Ordensgemeinschaft durch den Priester Michal Sobotschko zu gründen. Das Licht der Schwestern vom barmherzigen Jesus ist in der katholischen Kirche berufen worden, um Gott in seinem Geheimnis, seiner Barmherzigkeit zu loben. Im Geist vom Gebet, Jesus, ich vertraue auf dich. Der Geist der Gemeinschaft basiert darauf, sich voll und ganz Gottes Wirken zu übergeben und alle Konsequenzen, die diese Hingabe mit sich bringen, vertrauensvoll anzunehmen. Und so freue ich mich, Andrea Marti, dass sie heute etwas über die Offenbarung Jesus Christus von der heiligen Schwester Faustina erfahren möchte. Damit der Beitrag ein Segen wird, möchte ich Gnade Gottes durch die Fürsprache vom seligen Michael Sobotschko, dem Ordensgründer, erbitten. Barmherziger Gott, du hast den seligen Michael Sobotschko zu einem Apostel deiner unbeschränkten Barmherzigkeit und einem eifrigen Verehrer Marias, der Mutter der Barmherzigkeit, gemacht. Bewirke, dass sich die Gnade für diesen Beitrag durch seine Fürsprache erhalte, um deine Barmherzigkeit zu rühmen und das Vertrauen in deine väterliche Güte zu entzünden. Durch Jesus Christus, unseren Herrn. Amen. Und so hat der Herr Jesus ein grenzenloses Vertrauen an den Ordensschwester von einer grossen Mission anvertraut, nämlich die Verkündigung der Botschaft der Barmherzigkeit Gottes. In Gebet und Verehrungsformen der Barmherzigkeit Gottes sollen die wunderbaren Ordensschwestern alle Menschen an die vergessene Glaubenswahrheit über die barmherzige Liebe Gottes erinnern. In der verkündigten Botschaft offenbart sich der barmherzige Gott in Jesus Christus, dem Erlöser, als Vater von der Liebe und von der Barmherzigkeit, besonders gegenüber von unglücklichen, irrenden und auch sündigen Menschen. Und so habe ich auch viel Barmherzigkeit beim Besuch von der Schwestern vom barmherzigen Jesus, der Schwester Joanna in Weiler im Allgäu, erfahren. Jetzt bin ich in Weiler im Allgäu bei Schwester Joanna und sie wird uns die Ordensgemeinschaft der Schwester vom barmherzigen Jesus näher bringen. Und ich freue mich sehr über dieses Porträt und auch über diese Begegnung mit Schwester Joanna. Es ist für mich eine Riesenfreude, dass wir jetzt etwas über diese wunderbare Ordensgemeinschaft berichten dürfen. Der letzte Zweck der Sendung der Schwester Faustina liegt in der Gründung dieser Ordensgemeinschaft der Schwester vom barmherzigen Jesus. Schwester Faustina erhielt dazu verschiedene Eingebungen, aber sie sprach nicht mit ihrem Seelenführer, Pfarrer Sobotschko, darüber, was war die Realität, wie ist es dazu gekommen. Schwester Joanna, Sie sind die Spezialistin, respektive Sie haben mich zuvor korrigiert. Unser Herr Jesus ist der Spezialist. Ich freue mich jetzt auf Ihre Ausführungen, Schwester Joanna.
Danke. Also das ist nicht wahr, dass Faustina mit dem Seelenführer nicht gesprochen hat. Hat sie schon gesprochen. Der Wunsch Jesu, dass eine neue Ordensgemeinschaft bestehen soll, war eindeutig. Und das war für Schwester Faustina wirklich ein Kampf, weil sie schon in einer Ordensgemeinschaft war. Und jetzt wusste sie nicht, soll sie jetzt austreten? Was soll sie jetzt damit tun? Sie hat sich jahrelang beschäftigt und das war wie ein Kreuz für sie. Es war schwer. Sie hat darüber schon gesprochen, vielleicht im Tagebuch, in ihrem Tagebuch nicht so deutlich steht es drin, dass sie direkt mit einem Beichtvater gesprochen hat. Wir haben aber auch Korrespondenz, was sie mit den Seelenführern geführt hat. Niemand wollte ihr ein Ja dazu sagen, dass sie vom Kloster austreten darf, weil niemand wusste, ob das wirklich Gottes Wille ist. Die war schon mit ewigen Gelübden, mit Gott verbunden und in einer Ordensgemeinschaft, einige Jahre schon drinne. Und es ist normal, dass niemand die Verantwortung auf sich nehmen will. Und alle haben gesagt, dass sie noch beten soll und auf Gott hören soll. Und dann ist sie von einem zu anderen Priester, auch für die Vorgesetzte. Und so war das, dass wenn Jesus will, sollte deutliche Zeichen geben. Niemand will sowas als Verantwortung auf sich nehmen. Gehen Sie aus dem Kloster, gründen Sie was Neues. Das ist ein Risiko. Schwester Faustina war eine ganz einfache Frau mit 3 Klassen der Grundschule und für sie eigentlich unmöglich, eine neue Ordensgemeinschaft zu gründen. Überhaupt für sie war alles unmöglich, ein Bild zu machen und das zu verbreiten. Die war die Botin. Und Gott hat sich andere Menschen herausgesucht, die das verwirklicht haben. Und die Ordensgemeinschaft war der Wunsch Jesu, aber Jesus wusste, dass sie das auch nicht von alleine machen kann. Deshalb auch der Beichtvater da. Der Beichtvater wusste davon, er schreibt selber ein Tagebuch und schreibt auch davon, dass Faustina mit ihm darüber gesprochen hat. Bis zum letzten Mal, wenn er sie noch im Krankenhaus besucht hat, kurz vor ihrem Tod, da haben sie nochmal über diese Ordensgemeinschaft gesprochen, dass sie nicht gründen kann, weil sie jetzt krank ist und stirbt.
Die Schwester Faustina wurde dann zum Psychiater geschickt. Können Sie da einige Hintergrundinformationen
geben? Sehr gerne. Viele machen aus den Vorgesetzten böse Menschen, die liebe Schwester Faustina zum Psychiater schicken. Ist es aber nicht so der Fall. Sie war tatsächlich beim Psychiater und das ist ganz normaler Prozess, um festzustellen, dass der Mensch, der Visionen hat, Gottes Stimme hört, dass er psychisch gesund ist. Das ist eine Voraussetzung. Es gibt ganze Menge Menschen, die sagen, ich höre selber mehrmals in der Woche, Jesus hat mir gesagt oder ich habe den Engel gesehen oder Mutter Gottes hat mir gezeigt. Wenn das eine Offenbarung ist, das heißt, es muss geprüft werden. Und der Beichtvater selber, nach dem, was er alles gehört hat, wollte feststellen, dass sie psychisch gesund ist. Bevor er das gemacht hat, musste er ein Einverständnis der Vorgesetzte haben. Deshalb ist er auch zu der Generaloberin oder zu der Hausoberin gegangen, um nachzufragen, ob sie das erlaubt. Und dann ist Schwester Faustina tatsächlich zum Psychiater gegangen und die ist völlig gesund. Die war psychisch und gesund. Körperlich wissen wir, dass sie krank war. Dann ist die erste Grundlage, das, was sie sagt, kommt von Gott. Es ist eine völlig psychisch gesunde Frau mit nur 3 Klassen der Grundschule. Ihr Tagebuch ist voll Schreibfehler drin, also Originaltext. Heißt, als Mensch war sie nicht fähig, die großen Geheimnisse Gottes in dieser Weise einfach uns vorzustellen. Das war nicht in ihrer Macht. Das, was sie gesagt hat, war von Gott. Und nur dieser ärztliche Attest beweist das, dass sie völlig gesund war psychisch. Keine Illusionen.
Ihr Seelenführer Pfarrer Sobotschko hat dann die Ordensgemeinschaft der Schwestern vom Barmherzigen Jesus gegründet. Wie ist er vorgegangen? Wo ist das erste Haus entstanden? Und wie war die Entwicklung, Schwester Johanna?
Nachdem das Faustina sagte, dass Jesus sich das wünschte und Jesus immer wieder wiederholte diese Wünsche und sagte, das ist ganz wichtig für diese Endzeit, dass die Ordensgemeinschaft besteht, sie sollen meine Barmherzigkeit verkünden, verehren und erbitten für diese Welt. Und dann im Jahre 1938 ist sie im Krankenhaus, eigentlich kurz vor dem Sterben. Pfarrer Sobotschko besucht sie nochmal in Krakau im Krankenhaus und fragt, ja, was soll das Ganze? Sie haben von dieser neuen Ordensgemeinschaft gesagt und so gedrückt und jetzt sind sie da im Bett am Sterben und ist nichts, es geschah nichts. Wie soll das sein? Er schreibt selber in eigenem Tagebuch, nicht so fest ansprechbar, weil sie im Gebet vertieft war. Und er hat gesagt, er wird einfach beten dafür und sie hat auch gesagt. Und dann am nächsten Tag, morgen früh, hält er eine heilige Messe in dieser Intention, dieser Meinung, wie sollte es weitergehen? Und bei der Wandlung kommen so Gedanken, so wie Faustina selber das Bild nicht malen konnte, sie war nicht begabt, so wie sie selber das Barmherzigkeitsfest nicht einsetzen konnte oder sonst andere drucken konnte sie auch nicht, das hat alles er gemacht. Sie hat nur die Rahmen gegeben, wie das sein sollte. So hat sie nur die Rahmen für die Ordensgemeinschaft gegeben und selber jemand anders wird es machen. Nach der Heiligen Messe geht er wieder ins Krankenhaus, zu Faustina. Sie schaut ihm an und bevor er was gesagt hatte, sagte sie, ich habe Ihnen nichts mehr zu sagen, weil Jesus hat Ihnen schon bei der Heiligen Messe die Erleuchtung gegeben, die Gedanken. Und so war das letzte Gespräch. zwischen Faustina und Professor Sobotschko. Ja, danach stirbt sie und er weiß sowieso nicht, wie das dann weitergehen soll. Und hat sie noch gesagt, es wird von außen kommen. Er soll sich keine großen Sorgen machen. Und tatsächlich, er betreute damals in Vilna auch Studenten. Und da melden sich zwei Frauen von den Studenten, die Studentinnen, und sagen ihm, dass sie eine Ordensgemeinschaft ja irgendwie gründen wollen, nach dem, was da Faustina sagte, weil er immer davon erzählt hat. Und so war der Anfang. Wirklich, dass sind die Erste erst zu ihm gekommen, so wie Faustina gesagt hat. Im Jahre 1941 geschah das schon, dass die Frauen, das ist noch Kriegszeit, und bis zu Ende der Kriegszeit war, ja, die konnten keine Gemeinschaftsleben führen. Und sind schließlich waren das 6 Frauen. Und im Jahre 1947 sind die nach der Grenzeverschiebung, sind die vom Litauen nach Polen gekommen. Und das erste Haus, ein kleines Haus bei einer kleinen Kirche in Myślibórz, das ist 100 Kilometer südlich von Stettin in Nordpolen. Da haben sie erstes Haus quasi von der Diözese bekommen. Und der Pfarrer Sobotschko, wenn er das erste Mal dorthin fährt, um die Schwestern zu besuchen, kommt er in die kleine Kirche hinein und ist total benommen von dem, was er gesehen hat. Weil in der Kirche gibt es eine Glasmalerei, Fenstermalerei im Chorraum, Jesus am Kreuz und die heilige Magdalena, und da gibt es Rosen. Schwester Faustina schreibt das in ihrem Tagebuch nicht, aber sie hat das dem Pfarrer Sobotschko gesagt, dass die kleine Ordensgemeinschaft entsteht, es wird kleine Gemeinschaft und daneben wird eine Kirche sein, und hat sie beschrieben, diese Glasmalerei. Und da kommt er rein und staunt, dass das diese Glasmalerei ist, was sie ihm beschrieben hat. Und da war sicher, das ist diese Ordensgemeinschaft. Wir haben damals noch kein Tagebuch gehabt, gar nichts. Es war nur handgeschrieben und im Archiv von den Schwestern, das war gar nichts. Erst später, Jahre später, hat man eigentlich geschaut, wie die Wege damals waren. Und das war so, es entspricht, ohne es zu wissen. Und da ist auch Mutterhaus von uns in Polen. 100 Kilometer von der deutschen Grenze. Und diese Kirche, natürlich steht daneben, ist unser Haus. Ein kleines Haus. Es ist nicht Generalhaus, es ist Mutterhaus. Und diese Glasmalerei ist immer noch da und kann man einfach nur staunen, dass Gottes Wege nicht unsere Wege sind und doch in Erfüllung gehen. Trotz dieser Kilometer Entfernung. Und wenn es sein Plan ist und sein Wunsch ist, ob wir das mitmachen oder nicht, der zieht seinen Plan schon durch, wenn es um die Erlösung der Menschen geht. Und das ist seine Barmherzigkeit. Und das ist unsere Ordensgemeinschaft. Wir haben jetzt in Polen mehrere Häuser. Ich glaube, jetzt 26 Häuser haben wir in Polen. Wir sind auch natürlich in Litauen. In Litauen war auch das Bild gemalt. Und in dem Haus, in dem das Bild gemalt war und der Sobotschko wohnte, oben und unten hat der Maler das Bild gemalt, in dem Haus sind wir jetzt. Das ist unser Schwesternhaus jetzt. Wir sind in Weißrussland, wir sind in der Ukraine und in Kroatien, wir sind, ja gut, in Deutschland, wir sind in Frankreich, wir sind in Israel, in Jerusalem, in Kanada, in Afrika, in Brasilien, in Bolivien. Da, wo wir sind, bringen wir die Botschaft, die uns Jesus also übertragen hat. Und Jesus hat auch gesagt, mein Geist wird eure Lebensregel sein. Euer Leben soll an mir ein Beispiel haben von der Krippe, angefangen bis zum Sterben am Kreuz. Manche fragen, welche Regeln habt ihr von Franziskus, Benediktus oder sonst? Und Jesus sagt, mein Geist wird eure Regel sein. Die Aufgabe ist Gottes Barmherzigkeit, wie ich gesagt habe. Verehren, erbitten, verbreiten. Die Regel ist sein Geist, sein Leben. Und deshalb, wenn uns Menschen fragen, welche Aufgaben habt ihr, dann sagen wir, das hat Jesus nicht ganz genau gesagt. Weil Barmherzigkeit Gottes überall, überall, absolut überall nötig ist. Ich war jetzt letzten Monat in Brasilien und es ist egal, in welchem Land und wie weit das ist. Gott ist der Gleiche. Er wirkt, er tut Wunder und er ist unendlich barmherzig. Das spürt man da. Wir sind ungefähr um die 180, 90 je nach Schwestern. Das heißt, das zählen dazu die Schwestern mit ewige Gelübde und die noch mit Zeitgelübde. Wir wissen, mit Zeitgelübde ist es so, manche bleiben, manche gehen, das ist diese Prüfungszeit. Wir haben ein Jahr Postulat, wo die jungen Mädchen und Frauen kommen, 2 Jahre Noviziat und 5 Jahre Zeitgelübde. Es ist 8 Jahre, bis man sich ewig mit Gott verbindet. Und ich denke, es ist genug Zeit. 8 Jahre Verlobungszeit wäre es ungefähr so. Und wir haben unsere Schwestern in der ganzen Welt. Wir sind grundsätzlich kleine Gemeinschaften. Jesus hat auch gesagt, kleine Gemeinschaft, hat er das auch betont. Hat er auch gesagt, er gibt uns 2 Perlen, die Kinder und die Seelen der Priester. Wir haben im Moment 11 Schwestern im Noviziat. Wir haben im Postulat, also die gekommen sind. Es sind jetzt 5 in Polen und 4 in Brasilien. Wir haben jetzt im Dezember ein Noviziatshaus in Brasilien gegründet, weil da Nachwuchs ist. Also vom Nachwuchs können wir nur Gott loben und preisen, aber wenn es sein Wunsch war, muss sich Gott auch um Nachwuchs kümmern, weil wir Menschen können das nicht. Das ist immer Gottes Geschenk. Also so durch kleine Gemeinschaften, viele Gemeinschaften, in vielen Bereichen auch. Wir haben Schwestern, die in der Katechese tätig sind, aber genauso wie in der Küche, im Kindergarten. Wir haben in Polen ein Haus, wo Frauen oder eher Mädchen kommen, schwangere Mädchen kommen, die quasi ungewollt schwanger sind, viele Minderjährige, und da sind die bis zur Entbindung. Und wenn die Frau fähig ist, manchmal sind das auch kranke Frauen und Mädchen, da versuchen wir, dass sie wirklich eine Wohnung bekommt, und helfen wir. Und, aber es gibt auch Fälle, wo die Kinder direkt dann zur Adoption gehen, dann man gute Familien auch sucht. So ein Haus ist ein Haus, wo die Obdachlosen kommen. Jeden Tag eigentlich kommen sie fast bei jedem Haus, aber da ist ein spezifisches Haus, wo die Schwestern da ja das Charisma hat für die nicht nur Obdachlosen, aber die abhängigen Menschen von Alkohol und Drogen und so weiter. Und die kommen, und da gibt es auch Therapie und alles Mögliche. Wir haben ein Hospiz für Krebskranke in Litauen, in Vilnius. Also die Bereiche sind groß. Also wir gehen da hin, wo Gottes Barmherzigkeit am meisten gebraucht. Wir sind nicht auf nur einen Bereich, sondern wirklich geht um Gottes Barmherzigkeit. Und das ist in allen Bereichen. Und dann nach Kräften und Möglichkeiten schauen wir, dass wir hingehen
können. Ihr seid hier im Allgäu in Weiler. Mhm. Wie sieht hier die Barmherzigkeit aus?
Eine Schwester ist Messnerin in der Kirche. Ich war 20 Jahre hier tätig, und ich war an der Schule tätig und Gemeindearbeit. Es ist eine andere Schwester zuständig. Früher waren wir hier auch im Altersheim. Im Moment haben wir keine Krankenschwester hier. Also, und dann haben wir auch von der Pfarrei aus oder von den Gebetsgruppen aus auch bei Glaubenskursen mitgemacht oder geleitet, und Alpha-Kurse und verschiedene andere Glaubenskurse wie den Gebote-Kurs oder also ganz normale Seelsorge in der Pfarrei.
Wie erkenne ich äußerlich eine Ordensfrau von den Schwestern vom barmherzigen Jesus?
Also wir haben sogenannte Habit, das ist keine Kutte, das ist ein Habit. Es ist schwarz und lang und hat natürlich ein Skapulär. Schwarze Schleier und weiße Kragen haben wir. Und wir haben ein Kreuz, ziemlich deutlich und groß, auf einem roten Band. Es geht auch darum, dass die Liebe Gottes seine Barmherzigkeit und auch sein Leiden deuten soll. Und bei der ewigen Gelübde bekommen wir ein goldenen Ehering als ewige Verbundenheit mit Gott. So sehen wir aus.
Schön. Schwester Joanna, wie wird die Spiritualität der Barmherzigkeit konkret im Alltag gelebt?
Das Erste, was wir haben, für uns ist wichtig, dass wir Gottes Barmherzigkeit loben und verehren. Bei uns ist das so, dass wir ganz normal Breviers, sogenannte Stundengebet, 4-mal am Tag haben. Jeden Tag nach Möglichkeiten eine heilige Messe, eine Bibelmeditation. Das sind meistens die Texte vom Tag. Wir haben jeden Tag Anbetung. Wir beten auch Rosenkranz. Und um 15 Uhr haben wir die Stunde der Barmherzigkeit Gottes. Da beten wir auch Barmherzigkeit, Rosenkranz. Manchmal beten wir Kreuzweg. Jesus hat nicht ganz genau gesagt, was zu dieser Stunde gebeten sein sollte. Dass Leute sagen Kreuzweg. Jesus hat gesagt, Faustina, du kannst Kreuzweg zu dieser Zeit beten, aber er hat nicht gesagt, dass es ein Muss. Obwohl manche sagen, das muss man Kreuzweg beten. Geht natürlich, Jesus stirbt am Kreuz. Es gibt auch verschiedene Lieder, die in deutscher Sprache noch nicht gibt. Es gibt auch die Litaneien zu barmherzigen Jesus, zu Barmherzigkeit Gottes. Es gibt wunderschöne Texte aus dem Tagebuch, die man beten kann. Und unsere Gebete, die täglichen Gebete, sind auch aufgebaut auf Bibeltexten und auf den Texten vom Tagebuch oder vom seligen Michail Sopočko, dass wir, ja, das, was für uns Grundlage ist, dass wir auch in, weil Fosner schreibt ganze Menge Gebete in ihrem Tagebuch. Und das ist natürlich wunderschön.
Schwester Joanna, Sie sind Lehrerin. Was bedeutet jetzt das für Sie als Lehrerin, wenn Sie um 3 Uhr unterrichten müssen und Sie sollten aber die Stunde der Barmherzigkeit aufrechterhalten?
Es ist absolut kein Problem. Jesus regelt das schon im Tagebuch. Er sagte zu Faustina, jedes Mal, wenn sie hört, dass die 3. Stunde schlägt, soll sie dann ins Gebet gehen. Aber, sagt er auch dazu, wenn es geht, in die Kapelle. Wenn es geht, kann sie auch Kreuzweg beten. Und ist auch die Möglichkeit, wenn es wirklich nichts anderes geht, nur ein Stoßgebet, dass ich die Barmherzigkeitsstunde wahrnehme. Jetzt kommt die Erlösung. Jetzt stirbt Jesus für unsere Sünden. Jetzt befreit er uns wieder neu. Oder ich glaube, das kommt auch bei der Eucharistie, dass er uns befreit und erlöst. Das ist die Sterbestunde ist jedes Mal da. Also wenigstens, jetzt ist die Zeit. Jetzt ist die Zeit. Ich bewundere, wie Gott großzügig ist. Ja, weil normalerweise zu dieser Zeit, wenn die Leute nicht arbeiten, da trinken sie Kaffee, oder? Das ist so eine Zeit. Eine Frau sagte zu mir, ganz fromme Frau, und sagte, ich kann zu dieser Zeit nicht, weil ich für meinen Mann, der kommt von der Arbeit, da trinken wir zusammen noch Kaffee und essen Kuchen. Und das ist klar, das ist die Familie. Das ist ein Leben. Dafür hat sie sich entschieden und das muss sie pflegen. Aber sie denkt mit 1 oder 2 Gebete. Es kann man Kaffee machen und dabei denken, beten, oder? Wenn es nicht anders geht. Aber bei uns, wir sind immer um 15 Uhr. Die zu Hause sind, werde ich sagen, die sind in der Kapelle zu dieser Zeit.
Schön. Gott will, schreibt sie, dass diese Gemeinschaft die Ausgießung der göttlichen Barmherzigkeit auf die Menschen herabfleht. Wie erfolgt dies jetzt, Schwester Joanna?
In ganz normalem Gebet. Bei uns ist das mittlerweile eine Tradition. Leute schicken uns ihre Sorgen, auch per E-Mail oder rufen an oder schreiben. Und wir haben so ein Gebetsbuch oder ein Intentionenbuch. Und da kann man hier reinschreiben, alles, wofür wir beten sollen. Manchmal ist das so, dass jemand was schickt und wir kleben das hier rein. Manchmal schicken die Leute das mit Fotos. Da kleben wir auch in das Buch. Und um 15 Uhr, wenn wir beten, legen wir das Buch auf dem Altar oder so einem bestimmten Pult. Das, was die Menschen erwarten oder ja, Sehnsüchte haben, die Bedürfnisse da sind, dass wir das also auch ja, vor Gott bringen. Das ist eine ganz spezielle Stunde, die Stunde der Barmherzigkeit Gottes, dass wir daran denken. Und ansonsten beten kann man ununterbrochen. Wenn man einkaufen geht, kann man auch beten und dabei Leute begrüßen.
Schön. Die Buße ist eines der zentralen Elemente der Barmherzigkeit gemäß Schwester Faustina. Wie wird das bei euch in der Gemeinschaft gelebt?
Alles, was die Fastentage betrifft, natürlich so wie die ganze Kirche. Wir haben auch bei uns, auch der Freitag, denkt man daran, dass man nicht nur am Essen, sondern dass man sich was vornimmt. Buße muss nicht unbedingt mit Essen oder Buße kann auch positiv sein, dass ich was Gutes tue und das ist mein Bußwerk, dass ich jemandem mit Freude begegne, das kann auch ein Bußwerk sein. Aber wir haben auch so, dass wir in unserer Gemeinschaft haben wir ewige Anbetung. Das heißt, eine Gemeinschaft von uns in der ganzen Welt endet und die andere fängt an. Das ist auf eine Vernetzung und das ist auch das Erbitten der Barmherzigkeit Gottes, aber auch als Buße tun. Und wir haben auch verschiedene Fastentage in unserer Gemeinschaft, in verschiedenen Intentionen und Meinungen, auch regelmäßige. Mit Anbetung verbunden ist es dann. Aber schließlich, den Geist der Buße muss jeder in sich haben. Jeder muss auch wissen, wieso und weshalb. Und ich denke, jeder fühlt sich auch schwach und kennt eigene Schwäche und hat auch Bedürfnis, Buße zu tun. Und dadurch versteht man auch, dass es Menschen gibt, ja, die auch schwach sind. Und das dürfen die wir nicht verurteilen, sondern vielleicht auf sich etwas nehmen, für sie beten oder etwas opfern. Und auch das muss kein großes Opfer sein. Manchmal kleinste Opfer ist der größte. Und
was wir konkret unternommen, damit die Botschaften von der Schwester Faustina in der Pfarreien verbreitet werden?
Also es gibt viele Pfarreien in der Welt, die offen sind. Es hängt schlussendlich von einem konkreten Pfarrer ab, ob er etwas zulässt oder nicht zulässt und ob er was unterstützt oder nicht unterstützt. Und es gibt sehr viele Priester, die schon Gottes Barmherzigkeit selber erfahren haben und wissen, wie nötig ist das für heutige Zeit, für diese Zeit, für uns Menschen und sind ganz offen. Da gehen wir hin, da halten wir Katechesen oder eine Reihe von Katechesen, wo es eine Vorbereitung ist, um ein Bild einzuführen und dann hängt das Bild in der Pfarrei und dann, es gibt immer kleine Gruppen, die dann dem Pfarrer helfen, dass man da vielleicht am Freitag eine Anbetungsstunde macht. Ich habe eine ganze Menge Computerpräsentationen in diesem Bereich, weil ich selber immer wieder in verschiedenen Pfarreien war. Und erstaunlich ist, wie groß der Bedarf ist, wenn es um Gottes Barmherzigkeit, wie die Not groß ist. Wie auch Menschen, die eigentlich sagen, nein, nichts. Und dann, wenn man darüber spricht, auf einmal spüren die, das ist, was wir alle benötigen eigentlich. Es gibt Pfarreien, wo es schon ein Bild hängt und bei uns in der Kirche steht auch ein Bild. Es ist in der Zeit der Novene vor dem Fest. Zum Beispiel bei uns ist Gott sei Dank zu dieser Zeit eine Jericho-Woche. Das heißt, wir können die ganze Woche bis zu Barmherzigkeitssonntag mit Anbetung, mit Jesus, sich darauf vorbereiten. Unsere Schwestern gehen auch zum Radio und haben regelmäßig, machen sie es mit Gebete und Katechesen in verschiedenen Ländern und verschiedenen Ortschaften. Es muss man einfach zu den Menschen auch gehen. Wir sind auch offen, wir laden auch Menschen zu uns ein. Es gibt für Jugendliche immer etwas. Also wenn man Gottes Barmherzigkeit verehren will, das kann jeder. Verkünden kann auch jeder, auch durch sein Leben. Manchmal muss man nicht viel sagen, sondern so leben, dass die Leute selber fragen. Und erbitten, das kann man immer. Also auch nur mit einem Gedanke und Gott hört und sieht und erkennt uns. Er hat uns doch erschaffen, also er weiß. Also es gibt ganze Menge Möglichkeiten. Und das Beste ist, wenn man zu den Menschen geht oder wenn man die Begegnungen, dann spüren das. Aber Gott kann wirken. Weil schließlich ist er, der wirkt. Weil ich kann 2 Stunden sprechen und niemand fühlt sich angesprochen. Und ich kann kommen oder gar nichts. Und plötzlich einer sagt, ich habe das Bild gesehen, hat mich angesprochen. Also was sind wir für große Leute? Wir sind nichts. Entweder wirkt Gott in seiner Barmherzigkeit und er kämpft sich durch und das macht er auch in der Welt. Oder wir können nichts bewirken. Das ist seine Sache, das ist sein Wille, sein Werk ist es.
Schwester Johanna, wo gibt es diese Barmherzigkeitsheiligtümer?
Es gibt zum Beispiel, ja gut, da wo wir unser Haus haben, das erste Haus, dieses Heiligtum, das gibt es jetzt in Vilna, wo das erste Bild, das ganz Originalbild hängt. Ich war jetzt in Brasilien, da gibt es auch Heiligtum. Also es gibt in Krakau natürlich das große als erste, diese große Basilika. Aber es ist nicht nur in der Basilika, es gibt in der ganzen Welt gibt's Kirchen, die Heiligtümer von Barmherzigkeit Gottes sind. Und die werden neu gebaut oft und da kommen Menschen einfach. Und die haben das Bild und die Gebete und da kommen die Menschen, weil nicht jeder nach Krakau kommen kann.
Der Barmherzigkeitssonntag wurde auch eingeführt. Der Initiant war Papst Johannes Paul II., Karl Wojtyla. Ich habe in der Bibliothek gesehen, als ich gewartet habe, ein schönes Buch von Karl Wojtyla. Wieso wurde dieser eingeführt?
Der Karl Wojtyla war zu dieser Zeit in Krakau. Ich würde sagen, Faustina ist ein Jahr vor dem Zweiten Weltkrieg gestorben. Da war schon Kardinal Wojtyla auf der Welt. Der hat als Jugendliche Zweiten Weltkrieg miterlebt. Das war nicht geheim, dass die Leute haben davon gesprochen. Die Bildchen, ich habe selber Bilder gefunden, die im Jahre 1946 gedruckt waren, in verschiedenen Sprachen, auch in deutscher Sprache. Das heißt, er wusste davon. Er war auch von Krakau. War für ihn wichtig, hat auch gesehen, wie wichtig die Botschaft ist für die Welt. Und wer weiß, vielleicht deshalb, Gottes Wege sind nicht unsere Wege. Vielleicht kein anderer Papst würde das vielleicht so erkennen, wie er das erkannt hat, so gespürt hat. Der ist damit aufgewachsen, kann man fast sagen. war für ihn eine Hauptbotschaft. Gott ist barmherzig. Es ist keine neue Botschaft. Die ganze Bibel, vom Alten Testament angefangen, spricht von Gottes Barmherzigkeit. Also das ist nichts Neues, was Faustina gemacht hat. Oder was Jesus. Das ist nur eine Erinnerung. Und für Johannes Paul II., wenn er schon so weit war, hat er auch nicht am Anfang gemacht, sondern das hat auch seine Zeit gebraucht. Gell? Und dann war die Zeit reif. Gottes Zeit ist nicht unsere Zeit. Da verkündet er das. Und das war das Letzte, was noch nicht in Erfüllung gegangen ist, dass es für die ganze Welt war. Obwohl in Polen war das schon, weil das war, ja, die Bischöfe haben das schon früher in Polen gemacht. Ist auch klar, das war auch in Polen. Aber für die ganze Welt, ich würde sagen, hat ihm Gott so weit geschickt, dass er das machen kann. Das ist aber nur meine Interpretation. Bitte das nicht als Bibeltext nehmen. So ist es. Er ist von Krakau und er wusste, worum es geht und kannte das Ganze. Das ganze Seligsprechungsprozess und das ganze Heiligsprechungsprozess, er verfolgte das. Das war seine Sache.
Schön. Schwester Johanna, dann gibt es auch einen Verein. Was ist die Zielsetzung von diesem Verein?
Das sind die Verehrer der Gottesbarmherzigkeit und es ist in verschiedenen Ländern verschieden aufgebaut. Es ist natürlich in Polen eine große Bewegung von Krakau und auch von unseren Gemeinschaften. Es ist dann egal, von welcher Gemeinschaft es geht, geht um Gottesbarmherzigkeit. Es gibt auch in Deutschland diesen Verehrerkreis der göttlichen Barmherzigkeit. Und manchmal fragen die Menschen, was sollen wir da tun? Dann sagen wir ganz einfach, das ist das Gebet und die Werke der Barmherzigkeit. Das hat Jesus deutlich gesagt. Und die Werke der Barmherzigkeit können wir immer tun. Das heißt, wenn ich nichts tun kann, wenn ich kein Wort sagen kann, dann kann ich wenigstens beten. Und das ist auch Werk der Barmherzigkeit. Und manche fragen, ob man dafür was zahlen soll für monatlich. Das sagt absolut nicht, das geht um Gebet. Weil es sind verschiedene Menschen, fragen danach, die mit Gott absolut, also vielleicht weniger zu tun haben. Also die Menschen, die zu diesem Verehrerkreis gehören, die verehren Gottes Barmherzigkeit. Die denken um 15 Uhr daran, dass es Gottes, dass es die Barmherzigkeitsstunde ist und die Werke der Barmherzigkeit, der Nächstenliebe. Und wenn Gebet und die Werke da sind und das ist Barmherzigkeit Gottes, mehr braucht man nicht. Und so sind sie Zeugen der Barmherzigkeit Gottes.
Schwester Johanna, Sie waren im Dezember 2013 in Brasilien. Was ist da passiert?
In Brasilien haben wir noch nichts, weil es neu gegründet ist. Ich war in Brasilien und wollte mich nur umschauen. Und in 3 Tagen war ein Haus da. Und ich habe gesagt, Gott, ich habe kein Geld. Ich darf das Haus gar nicht nehmen. Ich will nur anschauen. Ich bin hier gekommen, um mich einfach ja, zu erkunden, welche Möglichkeiten es gibt. Weil da gibt es die Berufungen. Also da brauchen wir ein Haus. Und das Haus war da. Lange Zeit wollte das Haus niemand kaufen. Es ist fast neues Haus, also einige Jahre, also nicht alt. Hat sogar warmes Wasser, was in Brasilien ein Phänomen fast ist. Und dann fahren wir zu dem Haus und ich spüre diesen Druck. Es ist das Haus. Es ist unglaublich. Aber ich kämpfe und sage, Gott, das kann doch nicht wahr sein, weil ich habe kein Geld. Ich kann das doch nicht kaufen. Das, egal wie viel das kostet, ich habe das einfach nicht. Da kommen wir in das Haus und dann habe ich noch gebetet, Gott, gib mir ein Zeichen, aber deutliches Zeichen. Dass, wenn du das willst, ich weiß, dass das Regel ist, aber lieber, dass du es nicht willst, weil ich das gar nicht kaufen kann. Da kommen wir rein und die Frau macht uns die Türen auf. Und im Flur steht, es ist ein großes Haus, also 2 Häuser so gebunden, es ist nur Parterre. Und da steht ein Bild vom Barmherzigen Jesus, so eine kleine Holzkapelle. Habe ich angeschaut, dann habe ich gesagt, nein, das kann nicht ein Zeichen sein. Gehen wir durch die Räume, da schaue ich, da hängt ein Bild vom Barmherzigen Jesus. Dann habe ich gesagt, Gott, das kann noch nicht das Zeichen. Du weißt, dass ich das gar nicht kaufen kann. Also, hör jetzt auf. Gehen wir weiter durch die Räume, ist sogar eine ganz kleine Ecke, eine Gebetsecke, wo es nur Kreuz hängt und Barmherziger Jesus steht. Und eine Mutter Gottes und eine kleine Kerze und so eine Kniebank. Dann habe ich gedacht, nein, Gott, das kann doch nicht wahr sein. Du willst doch das Haus nicht. Ich kann das doch nicht kaufen. Und da gehen wir durch die Räume und das ist also ein Zeichen nach dem anderen. So, wenn man Gott um ein deutliches Zeichen bittet. Und da kommen wir auf den Speicher. Das der Speicher kann auch bewohnt werden, also das ist so ausgebaut. Und da kommt oben unter der Decke so eine Lüftung und dann dreht sich das ganze Zeit, dann denke ich, schön, da ist noch die Lüftung, weil da heiß ist in Brasilien, schaue ich darauf und unter dieser Lüftung hängt ein barmherziger Jesus-Bild. Ich habe geweint und ich habe gesagt, Gott, du weißt, dass ich das gar nicht kaufen kann. Mit mir war noch eine Schwester und ich habe mit der Hoffnung, dass ich sage, sei vernünftig, du kannst, wir haben das Geld doch nicht, sei vernünftig. Aber da kommt sie von unten, hat sie das nochmal angeschaut, dann sage ich, und was machen wir? Dann sagt sie, eindeutig, wir nehmen das Haus. Und dann fragt die Frau, und was jetzt? Dann habe ich gesagt, wir nehmen das Haus. Und dann innerlich habe ich geschrien, Gott, wir können das Haus gar nicht nehmen. Das ist jetzt im Dezember passiert. Das war Anfang Dezember. Und in einem Monat ist es so, dass wir eine großzügige Spende aus Deutschland bekommen haben und eine großzügige Spende aus Österreich. Aber der Anfang war so, ich habe das Geld tatsächlich nicht gehabt. Ich habe zwar das Geld, ja, das, ich habe gehört, die Spende kommt, aber in dem Moment habe ich das nicht gehabt. Dann habe ich gefragt, was mache ich denn? Habe ich Generalhaus angerufen, habe ich gefragt, wie steht das in unserer Kasse? Dann hat sie gesagt, wir haben nur so viel Geld, dass wir im Januar unsere Schwestern die Krankenkasse zahlen können. Aber wenn du sagst, überweisen wir das, weil du sagst, dass das Spenden kommen. Und dann habe ich gedacht, Mensch, soll ich das Geld nehmen? Soll ich das, Gott, was soll ich jetzt machen? Ich kann die Schwestern nicht die Krankenkasse wegnehmen. Und wenn das Geld nicht zurückkommt in die Kasse, was mache ich dann? Und am nächsten Tag, also das war eine total turbulente Nacht, weil bei uns ist noch am zweiten Tag ganze Telefonanlage kaputt gegangen, habe ich nur ein E-Mail geschrieben, überweise bitte. Und dann kann ich nur sterben. Sie hat es überwiesen. Wir haben das erste gezahlt. Und mittlerweile ist es so, dass wir fast die Hälfte schon bezahlt haben von dem Haus. Die Frau hat uns, also im Vergleich zum normalen Preis, das ist ein Mikropreis, was sie uns für das Haus von uns verlangte. Trotzdem für uns ist das sehr viel. Aber die Frau hat uns alle Möbel gelassen, die Schränke, eine vollständige Küche, ein Waschraum. Der hat noch 4 Betten dazu gekauft, damit die Schwestern schlafen können. In den Duschen haben noch da gefehlt einige Sachen, da hat sie noch gekauft. Die Schwester hat mir jetzt angerufen und hat gesagt, hat sie noch ein Paket mit Essen geschickt. An dem Tag, ich war nur einen Monat dort, an dem Tag, auf dem wir wegfliegen mussten, haben wir schon die Kapelle, also ganz arme Kapelle, noch ohne Bänke, ohne nichts, aber Tabernakel war schon da. Und ein Priester hat eine heilige Messe mit uns gefeiert und hat das Allerheiligste schon gelassen in dem Haus. Der Erzbischof hat es erlaubt und gesegnet. Also zur Einweihung von dem Haus kommt er auch. Und wir haben jetzt dort 5 Schwestern, also 3 mit Gelübdeschwestern und 2 Postulantinnen. Und jetzt im Januar kommt die 3. Postulantin und im März die 4. Postulantin. Und die haben ein Haus, wo sie wohnen können. Und ein Priester hat uns angeboten, dass die eine Schwester in der Sakristei arbeiten kann, dass sie wenigstens etwas haben, wo sie, dass sie leben können, sonst haben sie nichts. So ist das Haus, Noviziatshaus in Brasilien entstanden. Das ist, ja, ich verdaue das immer noch, weil es so schnell gegangen ist. Es gibt da vor Ort einen Mann, der selber Anwalt ist und kennt sich mit diesen ganzen Geschichten und die Frau da hilft. Also es ist, für mich ist das ein Wunder. Für mich ist das ein Wunder. Die haben aber noch kein Konto. Es ist noch, die Dokumente müssen noch da geregelt werden. Deshalb alles, was kommt, kommt durch diese Ordensgemeinschaft, diese Hauptkasse in Polen. Und da überleiten wir weiter durch ein Konto von einer männlichen Ordensgemeinschaft, die uns einfach ein Konto ja quasi zur Verfügung gestellt haben, bis wir da so weit sind. So ist es jetzt mit unserem Brasilien-Noviziatshaus. Es ist ein Noviziatshaus ist in Polen, zweites in Brasilien, damit die in Amerika nicht nach Polen fahren, auswandern müssen. Weil es ist vom Klima total anders und das Essen ist anders und das ist sehr, sehr schwierig. Und die Sprache, dass sie vor Ort die Ausbildung bekommen, die Schwestern.
Schwester Johanna, wenn sich jetzt Zuhörerinnen und Zuhörer angesprochen fühlen und sich finanziell beteiligen möchten?
Es gibt eine Internetseite www.faustina.eu und das ist in verschiedenen Sprachen, kann man sich, das sind auch Fotos, kann man einfach auf die Seite gehen und einfach die deutsche Fahne anklicken und dann kommt Text in deutscher Sprache. Das kann man auch anrufen. Hier vor Ort in Weiler haben wir keine Internetseite. Die in Brasilien haben auch noch keine Internetseite. Aber ja, wenn man im Internet sucht, unsere Ordensgemeinschaft Schwestern vom Barmherzigen Jesus, da kommt schon eine ganze Menge Informationen kommen da. Und auch Telefonnummer und Adressen und alles ist da, steht zur Verfügung.
Schwester Johanna, Professor, Pfarrer Sobotschko, wer war er?
Er war ein sehr demütiger Mensch, sehr im Gebet vertieft, aber auch sehr kluger Mensch, sehr weiser Mensch. Und der war Beichtvater von verschiedenen Ordensgemeinschaften und in Vilna auch von der Ordensgemeinschaft von der Mutter der Barmherzigkeit, wo Schwester Faustina war. Faustina hat den Sobotschko schon in ihren Visionen kennengelernt. Sie hat ihn gesehen. Jesus spricht oft im Tagebuch oder sie sagt die Worte und spricht über den Pfarrer Sobotschko auch. Er sagt, sie sieht, wie viel er leiden will und der Jesus sagt es auch. Da kommt sie nach Vilna und dann sieht sie ihn, wie er da im Chorraum geht. Da geht sie zu ihm und sagt, ich kenne sie. Schreibt er in seinem Tagebuch. Und ja, und dann sagt sie, wie sie ihn kennengelernt hat. Und dann natürlich, was macht man? Ja gut, okay, in Ordnung. Für ihn war das nicht leicht. Es war nicht leicht. Er musste prüfen. Er musste sie prüfen, die Faustina. Und hat das auch ganz weise gemacht, auch mit diesem Psychiater. Er hat selber mit eigenem Geld, was er hatte, die ersten Texte gedruckt. Ist er selber vom Bischof zu Bischof gefahren, um Erlaubnis gebeten. Er selber hat den Maler gesucht und gefunden und hat auch das Bild gezahlt, das erste Bild. Also eigentlich, er hat alles verwirklicht, was Schwester Faustina ihm gesagt hat. Es hat einige Jahre gedauert, aber bei ihm hat das auch gedauert, bis er hundertprozentig sicher war, dass er derjenige ist, der dafür das verwirklichen soll. Das ist immer ein Prozess. Und so weise, wie er war, hat er eben klug gesagt, dass sie das alles aufschreibt und heute haben wir eben das Tagebuch von der Faustina. Das ist seine Idee. Und ja, so ein Mensch war der Professor Sobotschko. Der ist im Jahre 1975 in Polen in Białystok gestorben. Und geboren ist der 1. November 1888. Und von 1933 bis 1936 war er der geistliche Führer von Faustina. Und wenn sie in Polen zurück war, da haben sie nur so Briefwechsel gehabt. Die Entfernung war zu groß. Bis zu 38 führte er sie, aber Faustina hatte auch noch anderen Beichtvater gehabt, weil die Entfernung war zu groß. Und kurz vor dem Tod sprach er noch mit Faustina über diese Sachen und vor allem über Ordensgemeinschaft. Das war der Sobotschko und Faustina schreibt genauso, bevor ich nach Vilno kam und den Beichtvater kennenlernte, sah ich den Priester, Professor Sobotschko, der mir bei Einrichten des Klosters behilflich war und den ich erst einige Jahre später kennenlernte. Doch von der Erscheinung her kannte ich ihn bereits. Ich sah, wie er mit großer Hingabe im Kloster alles einrichtete. Und ja, Faustina schreibt, heute sah ich das Kloster des neuen Ordens. Ausgedehnte, große Räume, ich besichtigte alle Gegenstände nacheinander. Ich sah, dass Gottes Vorsehung das Notwendige besorgt hat. Die Personen, die in dem Kloster lebten, waren vorläufig in ziviler Kleidung, das war auch so. Aber insgesamt herrschte ein vollkommener klösterlicher Geist. Aber die Texte kannten unsere Schwestern am Anfang natürlich nicht. Ja, so ist die Geschichte der Schwester vom Herzigen Jesus. Bisschen chaotisch erzählt, aber...
Wann wird er selig gesprochen?
Das wissen wir nicht, der Prozess läuft. 2008 war er selig gesprochen. Und dann sehen wir.
Schwester Johanna, abschließend, wer ist die Schwester Johanna? Wie ist sie nach Weiler gekommen im Allgäu und wann hat sie den Ruf und die Barmherzigkeit Gottes erfahren?
Erst einmal der Wunsch oder eigentlich der Gedanke, dass ich Ordensschwester sein könnte, war ich vielleicht in der 7. Klasse. siebte, achte Klasse war das. Das war die Zeit. Ich habe dann mich mehr mit Gott beschäftigt und ja, wie jeder Jugendliche verschiedene Sachen gemacht. Aber es war so Zeit, dass ich Gott gefragt habe, Gott, ich habe alles. Es ist nicht überreich, aber ich bin glücklich in meinem Leben. Ist das alles für mein Leben? Oder soll mein Leben so weitergehen? Hast du etwas vor mit meinem Leben? Dann gib mir das bitte zu erkennen. Aber bitte, dass ich nicht erschrecke. Und ich habe so gewisse Zeit so gebetet, weil ich gedacht habe, das kann doch nicht alles sein im Leben. Das Schöne, ja, hier und dort und etwas. Und dann kam das als tiefer Gedanke und da war ich erschrocken. Ja, und dann war natürlich diese Schulzeit zu Ende und dann die nächste weitere Schule. Und mit 18 bin ich ins Kloster eingetreten in Polen. Ganz normale Klosterausbildung gemacht, Postulat, Noviziat und diese Zeitgelübde und verschiedene Sachen. Noch nachgeholt als Religionslehrerin habe ich in verschiedenen Bereichen gearbeitet. Und dann 7 Jahre nach dem Eintritt hat man mich gefragt, ob ich bereit wäre, nach Deutschland zu fahren. Habe ich ja gesagt, weil ich habe gedacht, Gott, wenn du das willst, ist schon in Ordnung. Und so bin ich nach Weiler gekommen. War ich so lange in Weiler. Jetzt bin ich immer auf Weltreisen, aber seit eigentlich September bin ich auf Weltreisen, aber bis dahin war ich immer in Weiler, die alle Jahre. Also 21 Jahre war ich dann in Weiler.
Die heilige Schwester Faustina Kowalska hat in ihrem berühmten Tagebuch geschrieben, dass ihre Sendung mit dem Tod nicht enden wird, sondern das ist erst der Anfang. Und so gibt es heute kein Land, wo es kein Bild vom barmherzigen Jesus gibt. Der Rosenkranz zur Barmherzigkeit Gottes wird in Afrika sogar in Dialekt gebetet. Und es ist eines der beliebtesten Gebete Gottes. Und der Barmherzigkeitssonntag hat einen festen Platz in der Liturgie eingenommen. Auch das Gebet in der Stunde der Barmherzigkeit hat immer eine grössere Beliebtheit. Nur in der Barmherzigkeit Gottes wird die Welt Frieden und der Mensch Glück finden. Das gemäss dem Heiligen Vater im Johannes Paul II. Und so ein Auszug von einer damaligen Aufnahme.
Am 7. Juni 1997 hatte der Heilige Vater Johannes Paul II. Das Heiligtum in Łagiewniki zum ersten Mal besucht. Der polnische Papst betete vor dem wunderbaren Bild des barmherzigen Jesus und den Reliquien der seligen Schwester Faustina. Er sagte unter anderem: Die Kirche bemüht sich von Neuem, die Botschaft der Barmherzigkeit zu ergründen, um den Menschen am Ende des zweiten Jahrtausends und den zukünftigen Generationen das Licht der Hoffnung zu bringen. Unaufhörlich bittet sie Gott auch um Barmherzigkeit für alle Menschen. In keinem Augenblick und in keinem Abschnitt der Geschichte, insbesondere nicht in einer so kritischen Epoche wie der gegenwärtigen, darf die Kirche den Aufschrei zu Gottes Erbarmen vergessen gegen die vielen Formen des Übels, welche drohend über der Menschheit lasten. Je mehr das menschliche Bewusstsein der Säkularisierung erliegt und so den Sinn sogar für die Wortbedeutung von Erbarmen verliert, je mehr es sich von Gott entfernt und somit auch vom Geheimnis des Erbarmens, desto mehr hat die Kirche das Recht und die Pflicht, mit lautem Schreien den Gott des Erbarmens anzurufen. Diesen Funken der Gnade Gottes müssen wir entfachen, und dieses Feuer des Erbarmens an die Welt weitergeben. Im Erbarmen Gottes wird die Welt Frieden und der Mensch Glückseligkeit finden.
Und das sind Worte vom Heiligen Vater Johannes Paul II. Schwester Faustina hat auch eine grosse Liebe zur Eucharistie gehabt. Das sei die Quelle und der Höhepunkt vom ganzen christlichen Leben. Und das können wir auch im Zweiten Vatikanischen Konzil nachlesen, was bei dieser grossen Mystikerin auch Wirklichkeit war. Und sie hat das gelebt, täglich die göttliche Barmherzigkeit zu verbreiten und war eine grosse Ehre für ihren Orden gewesen. Sie sagt, der feierlichste Moment vom Leben ist immer dann, wenn ich die heilige Kommunion empfangen darf. Und da fließt die ganze Kraft von meiner Seele aus dem allerheiligsten Altarsakrament. Jede Minute bin ich mit ihm im Gespräch und mit ihm ist er mein Meister. Und der Wunsch nach der Nachfolge Christi geht noch viel weiter. Sie hat ihm ganz ähnlich wollen sein. Und hat ihn darum gebeten, dass sie in eine zweite Hostie gewandelt wird. Botschaft von der Barmherzigkeit Gottes, wo Jesus der heiligen Schwester Faustina übermittelt hat, bringt der apostolischen Bewegung von der Barmherzigkeit viel Segen. Und so ein Zeugnis von einer Laie.
Ich bin ein Apostel der Barmherzigkeit Gottes. In der Vergangenheit war ich alkohol- und drogensüchtig. Aufgrund meiner Krankheit habe ich vielen Menschen Unrecht zugefügt. Dadurch, dass ich die Barmherzigkeit Gottes kennenlernte, durch das Gebet beschloss ich, mich zu ändern. Ich lernte sie kennen, begann mich zu ändern. Ich begann, mein Leben zu verändern. Jetzt will ich allen anderen helfen, ihnen Hoffnung geben, Hoffnung darauf, dass man da herauskommen kann. Man muss nur demütig werden und Gott um Hilfe bitten. Wenn man ihn bittet, erhält man alles.
Er hat das Charisma von der Barmherzigkeit von der Schwester Faustina entdeckt und so ein weites Zeugnis.
Vor 7 Jahren stieß ich auf den Verein der Apostel der Barmherzigkeit Faustinum. Am Beginn des 2. Ausbildungsjahres spürte ich ein riesiges Verlangen, meinen Mitmenschen zu dienen und fand meine Berufung im Dienst an Kranken und Sterbenden. 3 Jahre arbeitete ich ehrenamtlich im Hospiz des heiligen Lazarus. Danach hatte ich den Wunsch, diese Hilfe Kranken nach Hause zu bringen. Mit anderen Personen kamen wir zu dem Ergebnis, dass man diese Hilfe in der Pfarrei organisieren und ein häusliches Hospiz einrichten könnte.
Heute sende ich dich zur ganzen Menschheit mit meiner Barmherzigkeit. Ich will die leidende Menschheit nicht strafen, sondern sie gesund machen, sie an mein barmherziges Herz drücken. Das aus dem Tagebuch von der Mystikerin Schwester Faustina Kowalska. So hoffe ich nach dem wunderbaren Geschenk von der Barmherzigkeit, das wir von der Ordensgemeinschaft, die Schwestern vom Barmherzigen Jesus, bekommen haben, dass sie mit einem grossen Gottesvertrauen erfüllt worden sind. Dass die ganze Welt die neue Formen von der Verehrung von der Barmherzigkeit Gottes und die damit verbundenen Versprechungen kennenlernen. Er hat uns versprochen, das zu erfüllen, unter der Bedingung, dass wir auf die Güte Gottes vertrauen und Barmherzigkeit dem Nächsten gegenüber ausüben. Und mögen Sie jetzt auch so ein Licht von der Barmherzigkeit für Ihre Mitmenschen und die ganze Welt sein. So verabschiede ich mich, Andrea Marti, von dem Beitrag mit einem weiteren Gesang von der Schwester vom Barmherzigen Jesus. Ich wünsche Ihnen damit viel Freude.